Sexualität. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast für eine bessere Welt. Zu einer besseren Welt gehört auch das Selbstbestimmungsrecht aller Lebewesen, selbst der Frauen. Konkret geht es heute, passend, zum Weltfrauenkampftag um die weibliche Sexualität, die von jeher bis heute dem männlichen Ehrgeiz auf Kontrolle unterworfen ist, beziehungsweise den Vorgaben des Patriarchats. Ich möchte gleich vorwegschicken, dass es nicht um die in Afrika in erster Linie praktizierte Art der Genitalverstümmelung geht. Auch das wäre ein Thema, soll aber hier nicht erörtert werden. Nur so viel, diese Praxis, die Frauen davon abbringen soll, Lust beim Sex zu empfinden oder der verpönten Masturbation zu frönen, ist natürlich auch eine Ausgeburt des Patriarchats. Denn eine Frau, die keinen Sex will, weil sie Schmerzen dabei empfindet, wird auch nicht fremdgehen. Spannend daran ist, dass weibliche Familienmitglieder darauf bestehen, da sonst keine Aussicht auf Heirat besteht. Denn eine beschnittene Frau gilt als gute Frau. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Frauen beschneiden andere Frauen oftmals schon als Kind, nähen ihnen die Vagina zu, dass sie gerade mal aufs Klo gehen können oder später das Menstruationsblut austreten kann. Keine Sorge, das wird dann wieder aufgeschnitten, wenn es notwendig wird. Dann nehmen sich diese Männer eine beschnittene Frau in dem Bewusstsein, dass sie ständig Schmerzen hat beim Beischlaf und finden das auch noch gut. Wie abgrundtief, abgeschmackt und egozentrisch kann man sein, dass man das verlangt. 3 Millionen Mädchen werden pro Jahr der Genitalverstümmelung unterzogen, die meist unter 15 Jahre alt sind, schätzt die UNICEF. Und wer jetzt wieder mit dem Argument kommt, aber Buben werden auch beschnitten, der solle sich bitte den Unterschied zwischen dem weiblichen und dem männlichen Genital und die Arten der Beschneidung ansehen. Dann wird man erkennen, dass es nicht vergleichbar ist. Aber hier soll es um die weibliche Sexualität in Europa und den USA gehen. Offenbar war die Sache mit der Klitoris und alles, was damit in Verbindung steht, ein Quell der Entdeckungsfreude für Männer. Bereits die Römer und Griechen haben sich damit auseinandergesetzt. Und wer denkt, dass es in unseren Breiten keine Genitalverstümmelung gab und gibt, der sei an die Klitoridektomie erinnert, also die Beschneidung der Klitoris bzw. der Schamlippen bis in die heutige Zeit, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Zunächst waren es die Frauen, die masturbierten bzw. lesbisch waren, die dem gestrengen Blick der männlichen Wissenschaftler missfielen. Oftmals bis in heutige Tage, religiös unterfüttert. Dabei waren es vor allem Frauen mit einer überdimensional großen Klitoris, die angeblich besonders prädestiniert dafür waren, für solche Abwege. Die Klitoris ist, wie der Penis, ein Schwellkörper. Gerne wird diese auch mit dem Penis verglichen und diesem gegenüber als minderwertig eingestuft. Da sie nicht so groß und augenscheinlich ist, denn der Großteil liegt verborgen im Körperinneren, nämlich die sogenannten Klitoris-Schenkel, die sich an den Vorschwellhofkörper schmiegen. Diese schwellen bei sexueller Erregung an und es wird dafür gesorgt, dass die Vagina befeuchtet wird, um den sexuellen Akt zu erleichtern. Es wirkt also wie ein Schmiermittel. Der vordere Teil wird sinnreich als Klitoris-Schaft und Klitoris-Eichel bezeichnet, was doch nun frappant an den Penis erinnert, beziehungsweise die Begrifflichkeit wurde so übernommen, um die Parallelen aufzuzeigen, was dann die Möglichkeit gab, die Klitoris als verstümmelten Penis zu betrachten und den Penisneid zu inszenieren. Dabei ist das weibliche Genital viel komplexer aufgebaut als das männliche, angebliche Pendant. Es stellt sich natürlich die Frage, warum man eigentlich immer Vergleiche machen muss und nicht beides für sich stehen lassen kann. Die Antwort ist aus der Sicht des Patriarchats ganz einfach. Weil man zeigen will, dass das, was man selbst hat, besser ist und die Partnerin oder besser gesagt das Wesen, das sich aufgrund ihres Geschlechts unterdrücken will, in allem schlechter ausgestattet ist. Dabei beruft man sich auf eine absurde Tatsache, nämlich, dass die wesentlichen Teile des männlichen Genitals nach außen sichtbar und das Verborgene nicht zählt. Dabei ist der Penis gegenüber der Klitoris so ähnlich wie ein Handwagerl gegenüber einem Auto. Er funktioniert in aller Simplizität, quasi wie eine einfache Hebelvorrichtung, wohingegen das weibliche Genital viel komplexer und ausgefeilter ist. Unzählige Nerven durchziehen diesen Teil des Körpers. Das heißt, das Entfernen der Klitoris ist ein vehementer, folgenreicher Eingriff in die weibliche Sexualität. Das musste, da es sich um Wissenschaftler handelt, natürlich begründet werden. Deshalb bezeichnete man Masturbation als Selbstbefleckung und lesbische Liebe als sündig. Durch die ständige Selbstbefleckung, so wurde behauptet, würde die Klitoris riesengroß werden oder die Frauen, die oft masturbierten, hatten von vornherein eine überdimensionale Klitoris, was sie dazu verführte. Darüber wurde man sich nicht einig. Oder man argumentierte, so wie man es gerade brauchte. Einig war man sich jedoch darüber, dass diese Klitoris entfernt werden muss, quasi in ihre Schranken zu weisen ist, damit die arme Frau nicht ständig Unkeuschheit betreibt. Denn die Folgen, so wurde behauptet, waren schrecklich. Die Folgen waren, oder es wurde als Folge bezeichnet, eine lange Liste an Krankheiten wie Hysterie, halbseitige Lähmungen, doppelseitige Lähmungen, epileptische Anfälle, Verblödung, Manien etc. Die Frauen selbst waren völlig verzweifelt, denn sie konnten nicht damit aufhören. Was steckte tatsächlich dahinter? Die Angst, dass diese Frau davon Abstand nahm, in den Stand der Ehe zu treten, da sie sich selbst sexuelle Erfüllung bescheren konnte und ein Mann nicht gebraucht wurde. Das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht der Männer, die meinen, eine Frau bräuchte unbedingt einen Penis zu ihrem Glück. Noch schlimmer war dieser Affront bei LesbierInnen. Angeblich war bei manchen die Klitoris so groß, dass sie wie ein kleiner Penis, so ein putziger Miniaturpenis aussah und damit einer anderen Frau Befriedigung verschaffen konnte. Wenn schon Masturbation, die Männer an ihre Notwendigkeit für die weibliche gelungene Sexualität bangen ließ, wie sehr dann erst lesbische Frauen. Würden diese Frauen nur von dieser Last einer zu großen Klitoris befreit werden, könnten sie ein erfülltes Sexualleben führen, wobei unter erfüllt die Hinzuziehung eines richtigen Penis gemeint ist. Doch man beließ es nicht dabei, diese sexuellen Praktiken abzuwerten. Man musste es auch auf die Persönlichkeit der Frauen ausdehnen. Sie wurden als herrisch, despotisch, mit einem männlichen Wuchs, also groß und breit, mit einer tiefen Stimme behaftet beschrieben. Es ist wahrscheinlich müßig, ihnen entgegenzuhalten, dass es auch beim männlichen Genital die verschiedensten Ausformungen gibt, von groß bis klein, von dick bis dünn, aber das war auch nicht ihr Thema, sondern ausschließlich die Herrschaft, im wahrsten Sinne des Wortes, über die weibliche Sexualität, die unbedingt so gelenkt werden musste, dass sie zu ihrer Erfüllung eines Mannes bedurfte. Und zwar nicht irgendeines Mannes, sondern nur des Ehemannes. Die Ehe und die Verwaltung der weiblichen Sexualität gehören unabdingbar zusammen. Schließlich wollte der Mann nicht, dass ein Kuckuckskind aufzog, sondern nur die eigenen, von ihm gezeugten. Übrigens wurden Eltern angehalten, ihre Töchter schon vorsichtshalber operieren zu lassen, wenn sich nach der Geburt zeigte, dass das weibliche Genital überdimensional entwickelt war. Argumentiert wurde es damit, dass man so früh wie möglich dem ungezügelten masturbatorischen Treiben vorbeugen müsste. Späterhin änderte sich die Taktik, als andere Krankheitsbilder ins Spiel kamen, wie die Hysterie. Diese ist so unspezifisch, dass man keine Gründe dafür fand. Allerdings wurde zunächst behauptet, dass nur Frauen davon betroffen wären und deshalb musste es irgendwie mit dem weiblichen Genital- und Fortpflanzungsbereich zusammenhängen. Neben der Klitoridektomie wurden auch die Infibulation angeraten und, sobald es möglich war, so Anfang des 19. Jahrhunderts, mit der Verbesserung der chirurgischen Methoden die Entfernung der Gebärmutter und der Eierstöcke empfohlen. Daneben gab es, sobald diese erfunden waren, die Zerstörung dieser Organe durch Röntgenstrahlen. Eine weitere spannende Argumentation war, als die Elektrizität und deren Erforschung gerade groß in Mode waren, dass die Masturbation zu elektrischer Energie führe, deren Energie aus dem eigenen Körper stamme und daher ohne Nachladung abgeführt werde. Um die Ladung wieder auszugleichen und den Austausch der elektrischen Energie auszutauschen, bedurfte es des Koitus. Wiederum kommt es darauf hinaus, wenn eine Frau masturbiert, wird sie energielos. Nur der Mann gibt ihr Energie. Einen weiteren Schub in Richtung Klitoridektomie gab ein gewisser Sigmund Freud durch seine These, dass der klitorale Orgasmus der des kleinen Mädchens ist, der erwachsene Orgasmus ein vaginaler, der nur durch die Penetration erreicht werden kann. Aber lassen wir ihn selbst zu Wort kommen. Will man das Weiberwerden des kleinen Mädchens verstehen, so muss man die weiteren Schicksale dieser Klitoris-Erregbarkeit verfolgen. Die Pubertät, welche dem Knaben jenen großen Vorstoß der Libido bringt, kennzeichnet sich für das kleine Mädchen durch eine neuerliche Verdrängungswelle, von der gerade die Klitorissexualität betroffen wird. Es ist ein Stück männlichen Sexuallebens, was dabei der Verdrängung verfällt. Die bei dieser Pubertätsverdrängung des Weibes geschaffene Verstärkung der Sexualhemmnisse ergibt dann einen Reiz für die Libido des Mannes und nötigt dieselbe zur Steigerung ihrer Leistungen. Mit der Höhe der Libido steigt dann auch die Sexualüberschätzung, die nur für das sich weigernde, seine Sexualität verleugnende Weib im vollen Maße zu haben ist. Die Klitoris behält dann die Rolle, wenn sie beim endlich zugelassenen Sexualakt selbst erregt wird. Diese Erregung an die benachbarten weiblichen Teile weiterzuleiten, etwa wie ein Spankienholz dazu benutzt werden kann, das härteste Brennholz in Brand zu setzen. Es nimmt oft eine gewisse Zeit in Anspruch, bis sich diese Übertragung vollzogen hat, während welcher dann das junge Weib anästhetisch ist. Diese Anästhesie kann eine dauernde werden, wenn die Klitoriszone ihre Erregbarkeit abzugeben sich weigert, was gerade durch ausgiebige Betätigung im Kinderleben vorbereitet wird. Es ist bekannt, dass die Anästhesie der Frauen häufig nur eine scheinbare, eine lokale ist. Sie sind anästhetisch am Scheideneingang, aber keineswegs unerregbar von der Klitoris oder selbst von anderen Zonen aus. Zu diesen erogenen Anlässen der Anästhesie gesellen sich dann noch die psychischen, gleichfalls durch Verdrängung bedingten. Soweit also Sigmund Freud in dem Text Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, zu finden in den gesammelten Werken, chronologisch geordnet, Band 5, Werke aus dem Jahr 1904 bis 1905, Seite 122. Deutlich wird daraus zweierlei. Wenn das kleine Mädchen oft masturbierte und sich damit einen klitoralen, also einen Kinderorgasmus verschaffte, ist sie der Erregung durch den männlichen Part weniger zugänglich und hat Probleme, einen vaginalen, also einen Orgasmus der erwachsenen Frau zu erreichen. Damit gibt es eine Abstufung der Orgasmen, wobei der echte, erwachsene nur durch einen Mann erreicht werden kann, was nichts anderes bedeutet als die Abhängigkeit der Erfülltheit weiblicher Sexualität von einem Mann. Ob nun gewollt oder nicht, in den USA kam es infolge der Popularisierung und damit einhergehender Simplifizierung der Lehren Freuds zu einem Wiedererstarken der Klitoridektomie. Denn, so der Schluss, wenn man die Klitoris beschneidet und damit die klitorale Erregung unterbindet, dann ist der Weg frei für die Frau, echte, erwachsene, sexuelle Erfüllung zu finden. Natürlich schwächte sich auch das wieder ab, aber ich habe zu Beginn behauptet, dass die Unterwerfung der weiblichen Sexualität unter die patriarchalen Strukturen bis heute fortdauert. Doch nun wird in den sogenannten hochzivilisierten, dekadenten Ländern die Klitoridektomie nicht mehr aufgezwungen. Die Frauen verlangen sie von sich aus. Die Perfektionierung des Körpers durch chirurgische Eingriffe wird immer umfassender, bis hin zur Klitoris. Frauen, die mit der ihren nicht zufrieden sind, finden bei plastischen Chirurginnen willige KomplizInnen bei der Beschneidung. Wie gesagt, freiwillig, einfach nur, um einem dubiosen Schönheitswahn nachzulaufen. So wird selbst der eigene Körper zum Konsumartikel, den man nach Belieben formen kann, soweit man es sich leisten kann. Die Selbstbestimmung, für die unsere Mütter, Großmütter und Urgroßmütter kämpften, ja, manche sogar ihr Leben gaben, lange Haftstrafen verbüßten oder in ihren Anstalten kamen, wird stillschweigend für null und nichtig erklärt. Die Unterwerfung unter dem patriarchalen Zwang einer fragwürdigen Schönheitsdiktatur lässt den Körper zu einer Spielwiese der Demagogen verkommen und die weibliche Sexualität in den Rang der Vernutzung gestellt. Frau lässt es sich nicht einfach nur gefallen, sie macht freudig mit. Im wilden Eifer, einander zu überbieten, statt sich schwesterlich die Hand zu reichen und miteinander für eine Welt zu kämpfen, in der Äußerlichkeiten, gar genitale Perfektion, was immer das auch bedeuten mag, keine Rolle spielt. Kurz, eine Welt voller Love, Peace and Tofu. Und in diesem Sinne wünsche ich allen einen Weltfrauenkampftag, bei dem die Solidarität, das Miteinander und das Verstehen im Vordergrund stehen. Denn ganz gleich, woher wir kommen, was wir machen oder wen wir lieben, wir haben alle das Recht auf eine gerechte, faire Behandlung, auf ein Leben, das wir frei gestalten dürfen, unabhängig von Geschlecht, Nationalität oder Konfession. Der Kampf im Weltfrauenkampftag gilt dem Ende aller Ungerechtigkeit und der Hervorbringung einer echten, egalitären Gesellschaft. Lasst uns kämpfen, Hand in Hand, und wir werden siegen.